Ich freue mich, dass ich hier sein darf in eurer Mitte heute Abend und auch mit meiner Frau und mit meiner Tochter. Wir sind zu Hause, haben wir 4 Kinder, aber die anderen 3, die jungen Männer, können heute Abend nicht hier sein. Ein Sohn ist in Amerika, ein Sohn ist in Kandern bei Lörrach und der andere Sohn wollte morgen auf eine Hochzeit in Stuttgart, eine Hochzeit von der Gemeinde. Und somit sind wir nur mit einem unserer 4 Kinder gekommen. Ich freue mich, dass ich das Vorrecht habe, in eurer Mitte sein zu dürfen. Und vielleicht, bevor wir beten, sage ich ein paar Worte über uns und unsere Familie. Ich kam das erste Mal, zunächst einmal sollte ich sagen, I'm on my way. Das heißt, ich weiß, dass ich ein Christ bin und mein Leben das Ziel hat, zum Himmel zu kommen. Ich weiß das seit meinem 8. Lebensjahr. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, meine Eltern beide gläubig. Ich habe eine gläubige Großmutter und bin sehr, sehr dankbar für eine bibeltreue Gemeinde, in der ich von ganz klein auf das Evangelium hören durfte. Und freue mich auch, dass ich früh den Herrn Jesus Christus kennenlernen durfte. Und dann habe ich mit etwa 17 Jahren eine Entscheidung getroffen, dem Herrn zu dienen, wohin er auch führen möchte. Und ich dachte zunächst einmal, führt das mein Leben in den Pilotendienst als Missionspilot im Urwald. Aber etwa 2 Jahre später wurde ich gewählt als Mitglied eines Jugend für Christus Teen Teams. Und mit 19 Jahren brachte der Herr mich nach Deutschland. Und ich gewann die Sprache lieb, ich gewann auch das Land und das Volk sehr lieb und blieb dann damals insgesamt 10 Monate, 4 Monate mit dem Jugend für Christus Team. Dann kam ich zurück für weitere 7 Monate in Berlin. Also die 4 Monate waren nicht die ganze Zeit in Deutschland, sondern ein Teil in England und ein Teil in Portugal. Aber hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Und ich habe kein Wort Deutsch gesprochen, als ich kam. Meine Eltern sind beide walisischer Herkunft. 1750 oder so wanderte die Pugh-Familie von England, von Wales aus in die USA. Und meine Eltern können überhaupt keine andere Sprache als Englisch. Und somit war es auch für uns eine Freude, dass ich ein bisschen Sprache lernen konnte. Damals mit dem Jugend für Christus Team abends waren wir in Veranstaltungen, tagsüber auch, hörten übersetzte Zeugnisse und Predigten, ein Satz Englisch und ein Satz Deutsch. Und natürlich, wenn man das so hört, Satz für Satz, lernt man unwahrscheinlich viel und lernt man schnell. Und ich habe innerhalb von ein paar Monaten einen ziemlichen Wortschatz angesammelt. Und abends sprach ich mit meinen Gastgebern, zunächst einmal war das mit Händenzeichen und allem Möglichen und dann mit ein paar Worten. Ich habe ein gutes Idee, das war ein grammatischer Fehler, den ich damals sehr gut eingeprägt habe. Und heute lachen unsere Gastgeber noch, wenn wir zusammenkommen, über die Sprachkenntnisse von damals. Gott führte uns dann als Familie und Ehepaar zurück. Wir heirateten 65 und nach meiner Bibelschulausbildung oder nach meiner Ausbildung kamen wir als Familie zurück mit einem 7-monatigen Sohn. 1969. Und wir sind jetzt fast 20 Jahre als Ehepaar in Deutschland. Ich bin 45, werde bald 46, also nicht ganz die Hälfte meines Lebens in Deutschland. Gute Jahre, sehr gute Jahre. Und so Gott will, jetzt im kommenden Sommer werden wir Deutschland verlassen. Wir sind jetzt dabei zu packen. Und zwar Gott bestimmt für uns einen neuen Weg. Jetzt ab September werde ich als Dozent an einer theologischen Hochschule in Amerika dienen. Und somit ist das einer meiner letzten solchen Dienste in Deutschland, dass ich hier in Hückeswagen sein darf. Ich freue mich, dass wir so zusammenkommen dürfen. Und ganz besonders bin ich erwartungsvoll zu diesen Tagen gekommen, dass der Herr uns begegnen möchte. Nicht, dass wir nur Worte hören, sondern dass wir eine Begegnung haben mit dem Allerhöchsten, mit unserem Schöpfer, so wie Daniel das so eindrücklich uns gesagt hat. Ich möchte dazu bitten, dass wir uns jetzt neigen zum Gebet und ihn anrufen und bitten um seine Hilfe. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Tatsache, dass wir wissen dürfen, durch die Vergebung Jesu, wohin unser Leben zielt. Wir dürfen wissen, dass der Himmel uns offen steht, weil du gnädig bist. Nicht, weil wir es je verdient haben oder verdienen könnten, sondern weil du, Herr Jesus Christus, für uns gestorben bist am Kreuz und wir durch den Glauben dieses Gnadengeschenk für uns persönlich angenommen haben. Und wir bitten dich am Anfang dieser Stunden über Ehe und Familie, dass du jetzt uns begegnest. Triff uns da, wo wir Not haben, da, wo wir falsch denken, da, wo wir Wachstum brauchen und Erweiterung unserer Gesinnung, und begegne uns gerade du dort und hilf uns zu wachsen in deinem Ebenbild. Ich bitte dich, dass das Ergebnis dieser Tage sein darf, dass du uns änderst und unsere Ehen und Familien, in denen wir stehen oder stehen werden, dass sie alle von dir eine Heilung und Gesundung erleben durch deinen guten Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Was ich heute Abend zu sagen habe, mag eventuell manchen in diesem Raum nicht neu sein. Aber ich scheue mich nicht zu wiederholen. Vor allem, wenn es um sowas handelt, wie das, was mir heute Abend auf dem Herzen brennt und mir sehr, sehr groß geworden ist. Das, was ich heute Abend zu sagen habe, hat eine Geschichte, die über diese 20 Jahre spannt. Es ist nicht eine Predigt oder eine Bibelarbeit, die nur vorbereitet wurde für heute Abend, sondern es wächst aus dem Erfahren hier in Deutschland in 20 Jahren. Am Anfang habe ich das überhaupt nicht geblickt. Das Thema von unserer Stunde heute Abend ist Gottes Liebe, Gottes vergebende, tragende, dienende Liebe in der Familie. Und der Hintergrund, der Haupthintergrund von dem, was ich heute Abend zu sagen habe, liegt in der Spaltung der Gemeinde in Stuttgart. Ich stand in der Gemeindegründungsarbeit in einer freien Gemeinde in Stuttgart und diese Gemeinde erlebte 1980 eine Spaltung. Als wir zurückkamen von USA, von einem Reisedienst in den uns unterstützenden Gemeinden 1982, habe ich mir vorgenommen, jeden Text des Neuen Testaments über das Thema Liebe auszulegen. Nach etwa 10 Predigten habe ich dieses mir gesteckte Ziel aufgegeben, weil ich sah, das Neue Testament ist gerammelt voll mit der Aussage über der göttlichen Liebe. Etwa im Jahr 1980 habe ich ein Gespräch gehabt an einem Abend und durch dieses Gespräch begannen bei mir die Rädchen zu drehen, so wie man das sagt. Ich habe begonnen, über dieses Thema nachzudenken. Dann begann ich mehr und mehr zu fragen. Ich habe im Laufe dieser 20 Jahre Hunderte oder Tausende von Seelsorgegesprächen, ich habe sie nicht gezählt, aber Tausende von Stunden von persönlichem Kontakt mit Menschen in Einzelgesprächen und Probleme stundenlang, Probleme mir angehört. Und man bekommt allmählich, oder ich bekam allmählich ein Bild zusammen. 1985, das erste Mal, wagte ich, etwas darüber zu sagen. Wir kamen 1969 nach Deutschland, 1985 wagte ich das erste Mal, dieses Thema öffentlich anzusprechen. Wir sind ja Gäste, wir sind Gastarbeiter in Deutschland und ich wollte nicht als Gastarbeiter mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ich weiß nicht nur die Probleme, ich weiß die Lösungen, sondern als Gäste wollten wir zunächst einmal uns erkundigen, was ist los? Ich war auch sehr jung im Dienst, als ich kam, und ich wollte mir kein Urteil erlauben, wo ich um gewisse Dinge nichts wusste. Und durch die Hunderte von Gesprächen habe ich dann begonnen, ein Bild zusammenzureimen von der Problematik in der deutschen Familie, die mir dann mehr und mehr wie ein Stich durch das Herz ging. je mehr ich davon hörte, umso mehr wuchs in mir diese Liebe, die der Herr mir gegeben hat, schon damals 1962 in Berlin. Und ich bin so dankbar für diese Zeit, die der Herr uns als Familie geschenkt hat in Deutschland, und weiß auch, dass es in meinem Leben auf jeden Fall nicht umsonst gewesen ist, dass wir hier gewesen sind. Einen Text, den ich damals 1982 ausgelegt habe, steht in Matthäus 22. Und ich möchte bitten, dass wer seine Bibel hat, diese Bibel heute Abend aufschlägt. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das Leben sich um diesen Begriff göttliche Liebe dreht. Deswegen das Thema Gottes Liebe, Gottes vergebende, tragende, dienende Liebe in der Familie. Schon in meiner Jugend hörte ich öfters, dass die Erkenntnis der Psychologen und Lebensforscher dazu gekommen wäre, dass das Hauptbedürfnis des Menschen Liebe sei. Das habe ich schon viele Jahre davor gehört. Und ich bin zu der Erkenntnis durch mein Schriftstudium, dass das Hauptgebot von Jesus Christus das Hauptbedürfnis anspricht. Jesus sagte in Matthäus 22, Vers 35, da kam einer der Pharisäer zu ihm und sprach, Schriftgelehrter zu ihm, und versuchte ihn und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Ein anderes aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Diesen Text kannte ich seit meiner Jugend, meiner Kindheit. Aber die Tragweite schlug mich wie eine Kugel hier zwischen den Augen an dem Tag, als ich neu für die Auslegungsvorbereitung diesen Text anschaute und den letzten Vers sah. Da steht, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus mit zwei Sätzen fasste das ganze Alte Testament zusammen. Wenn wir kein einziges Wort vom Alten Testament hätten, keine Geschichte über die Schöpfung und keine Geschichte von der Bewahrung und von dem Auszug aus Ägypten und von der Überquerung des Roten Meeres und von dem Einzug ins verheißene Land etc. Wenn wir all das nicht hätten, haben wir in diesen zwei Sätzen das, was Gott damit gemeint hat. Nämlich, unsere Hauptverantwortung im Leben ist es, Gott zu lieben und daraus resultierend und wachsend unseren Nächsten zu lieben. Nun, heute Abend ist es wohl eine Predigt über die Nächstenliebe, aber vielleicht anders als häufig verstanden. In der Familie geht es um das Thema Liebe. Im Leben geht es um das Thema Liebe. Es ist das zentrale Thema der Schrift. Paulus sagte zu Timotheus, das höchste Ziel unserer Verkündigung ist es Liebe aus reinem Herzen. Das heißt dann, dass wir im Leben wissen dürfen, es handelt sich um das Zentrale. Seit meiner Verkündigung 1982 ist das mir zum Zentralpunkt von meinem geistlichen Filter geworden, von dem, wie ich denke. Wenn irgendwas sich nicht reimt mit diesem Gebot der Liebe, dann lege ich es auf die Seite. Es muss in Einklang stehen mit dem, was Christus hier sagte. Er sagte nämlich zwei Dinge. Liebe Gott von ganzem Herzen. Daniel sagte vorhin, stellte uns eine sehr heikle Frage. Wie viel Zeit verbringst du in der Bibel? Liebe in unserer Ehe handelt sich ja um Kommunikation. Wenn ich sage zu meiner Frau, ich habe dich lieb, aber ihr kein Ohr schenke, wenn sie mir etwas sagen will und zu sagen hat, dann bin ich nicht glaubwürdig in ihren Augen. Sie will und ich will Verständigung. Verständigung, Kommunikation ist die Trägerschaft oder der Träger der Liebe zwischen uns. Wir verstehen uns durch Verständigung. Wenn ich keine Zeit mit meiner Frau verbringe, um Austausch mit ihr zu haben, kann ich wohl Worte der Liebe benutzen, aber es ist keine Liebe. Christus liebt uns und will unsere Liebe zurück. Und die Voraussetzung für das Ausleben dieser Liebe ist Gemeinschaft mit Christus. Nun, es kann sein, dass jemand hier ist heute Abend und Jesus Christus nicht persönlich als Herrn und Erlöser kennt. Das stelle ich in den Raum. Wenn du hier bist und nicht weißt, dass du, wie wir gesungen haben, das Ziel Himmel vor Augen hast, dass du absolut weißt, wenn ich sterben würde heute Abend, ich weiß, wo ich hinkomme. Wenn das nicht deine Gewissheit ist, kannst du diese Gewissheit jetzt haben, indem du sagst, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben, reinige mich von aller Sünde, ich übergebe dir die Herrschaft meines Lebens, du bist ab jetzt mein Herr. Wenn du ihm dein Leben gibst, er bekommt ein kaputtes, sündiges, chaotisches Leben, aber er schenkt dir sein ewiges, vollkommenes Leben in ganzer Fülle. Jesus Christus macht einen Tausch mit uns und gibt uns sein Leben als Gegengeschenk. Er bekommt den kleineren, den geringeren Teil und wir bekommen das große Geschenk der Liebe. Christus will dein Herr sein und Christus will heute Abend Herr sein von allen, die ihn eventuell zu dieser Stunde noch nicht kennen. Und daraus resultiert eine Liebesbeziehung mit ihm. Und diese heikle Frage, die Daniel vorhin gestellt hat, ist, wie ist die Liebesbeziehung mit Jesus Christus? Wenn es heißt, Gottes vergebende, tragende, dienende Liebe in der Familie, sie kommt aus dieser Quelle. Ich habe keine Liebe für meine Frau, wenn sie nicht aus dieser Quelle kommt. Aus der Quelle der Gemeinschaft mit meinem Liebhaber im Himmel, Jesus Christus. Ich habe keine Liebe in mir. Ich habe keine Weisheit in mir. Ich habe nichts in mir, als nur das, was er gegeben hat. Und wer unter uns verheiratet ist, als Ehemann, kann mit mir laut bestätigen. Und wenn man auch gedacht hat, gleich nach Beginn und Gründung der Ehe, wir schaffen das schon, nach kurzer Zeit merkt man, wir leben mit einer unvollkommenen Person zusammen. Nun, sie hat auch schnellstens festgestellt, wenn sie das vorher nicht gewusst hat, sie lebt auch mit einem unvollkommenen Menschenwesen zusammen. Wir beide sind unvollkommen. Und die Unvollkommenheiten schienen uns nicht halb so groß, solange wir nicht miteinander in der Enge der Ehe gelebt haben. Kommen wir aber unter einem Dach und teilen wir eventuell die gleiche Zahnbürste. Und teilen wir eventuell das gleiche Glas und das gleiche Wohnzimmer und das gleiche Esszimmer und die gleiche Küche etc. Dann leben wir auf engem Raum. Und er will das Programm hören und sie das andere. Und er will dorthin fahren und sie aber dahin. Und das Leben zu meistern, wenn man im engen Raum zusammenlebt, man merkt, Moment, diese romantische Gefühlsduselei, die ich gehabt habe, die ist schnell weg. Ich möchte wirklich dahin fahren und sie möchte dorthin fahren. Und man ärgert sich. Und man stellt schnell fest, dass das, was man an Reserven hatte, an emotionalem Gefühl für die andere Person, ist schnell vorbei. Wo bekommt man dann die Liebe, die zur Treue entscheidet und dient und weiter dient und erbittet von Gott und gibt? Wo bekommt man diese Liebe? Denn in uns ist sie nicht. Es ist Gottes Liebe, die aus seiner Quelle kommt und aus der Quelle der Gemeinschaft mit ihm kommt. Keiner von uns kann eine Gott wohlgefällige und uns dienliche und frohmachende Ehe führen, ohne die Gemeinschaft mit Christus zu pflegen. Es geht um dieses allererste Gebot. Die Lösung aller Fragen beginnt mit Gott. Die Lösung aller Fragen beginnt mit Gott. Das heißt dann, beginne deine Ehebeziehung in Ordnung zu bringen mit dem Herrn. Wenn Leute reinkommen ins Gespräch und ich stelle fest, es ist irgendein Haken, irgendwo happert's. Fast meine erste Frage ist, wenn ich weiß, beide sind gläubig, lest ihr die Bibel miteinander? Ist oft Schweigen, dann Seufzen und dann Stöhnen. Wie ist dann die persönliche stille Zeit? Nun, Es ist mir gar kein Wunder, wenn es da happert in der Ehe, wenn die Leute ihre Gemeinschaft mit Christus nicht pflegen. Es ist schwer genug, wenn wir die Gemeinschaft mit Christus ständig pflegen, mit Unvollkommenen zu leben. Aber wenn wir das nicht tun, haben wir überhaupt keine Quelle außer uns, die Hilfe geben könnte, dass wir richtig leben. Christus traf voll ins Schwarze mit diesem Gebot: Liebet Gott. Und wenn wir hier sind heute Abend und über die Ehe sprechen, ich kann nach fast 24 Jahren, wir sind nur ein paar Wochen kürzer als 24 Jahre verheiratet, jetzt am Anfang Juni. Nach 24 Jahren der Ehe sage ich, da hat er recht. Jedes Mal, wo ich dieses Gebiet vernachlässigt habe, ging es bei uns ins Tal. Jedes Mal. Und ich habe leider, muss ich leider heute Abend bezeugen, dass ich etliche Mal in meiner Aufgabe als Führer und Aufseher in der Ehe, etliche Mal in der Leitung hier völlig versagt habe, muss ich bekennen. Bin aber dankbar für die Gnade des Herrn. Wie ist deine persönliche Beziehung zum Herrn? Und wie ist die Beziehung von deinem Ehepartner, wenn du verheiratet bist? Wenn du noch nicht befreundet bist und sagst und jammerst, ich möchte verlobt werden, ich möchte einen Freund haben oder eine Freundin haben, aber deine persönliche Beziehung zum Herrn nicht in Ordnung ist, wenn du gerne auf eine Beziehung hoffst, beginne zunächst einmal mit deiner Beziehung zu Jesus Christus. Werde so eine Frau, die heiratbar ist. Heiratbar ist wahrscheinlich kein gutes deutsches Wort, aber ihr versteht, was ich meine. Werde so ein Mann, als geistlicher Mann, der Christus liebt, auf den eine Frau schauen würde, hochschauen würde und sagen würde, so ein Mann möchte ich wirklich, ich möchte das Leben mit ihm teilen. Auf den schaue ich hoch, weil er Christus nachfolgt, weil er Christus dient, weil er Christus liebt, weil er Christus im Mittelpunkt seines Lebens hat. So einen Mann achte ich hoch, so eine Frau achte ich hoch. Beginne mit dem Beginn, beginne mit dem Ersten, beginne mit dem Grundsätzlichen, beginne mit der Beziehung zu Jesus Christus. Das Zweite. Und es ist vielleicht für uns peinlich, aber das Zweite ist gleich mit dem Ersten gleichwertig. Und sie sind unabhängig, sie sind nicht abzuhängen voneinander. Man kann sie nicht voneinander trennen. Das Vertikale bestimmt das Waagerechte. Meine Beziehung zu Christus bestimmt meine Beziehung zum Anderen. Und wenn ich sage, meine Beziehung zum Anderen, wenn ich bekennen muss, meine Beziehung zum Anderen ist nicht in Ordnung, ist automatisch meine Beziehung zum Herrn gestört. Das heißt, die beiden Dinge sind untrennbar voneinander gekoppelt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat nicht gesagt, liebe dich selbst. Manche Leute wollen zwei Gebote in diesem zweiten Satz hören. Manche Leute wollen hören, du kannst den anderen nicht lieben, bis du dich selbst liebst. Aber Christus sagte, nein, liebe den anderen, wie du dich selbst liebst. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und er hat definiert, was er meinte. Er meinte nicht, ich muss Liebe für mich selber aufpumpen, damit ich ein bisschen habe für andere. Das hat er nicht gemeint. Ich kann das beweisen aus der Schrift. In Epheser 5 sagte er nämlich, die Männer haben ihre Frauen zu lieben wie sich selbst. Und dabei definierte er ganz genau, was er meinte. In Epheser 5 sagte er Folgendes, ihr Männer, liebet eure Frauen, Vers 28, ebenso sind die Männer schuldig, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Das heißt dann, ich liebe meine Frau, gleich wie ich mich liebe, in dem Sinn, dass ich nach meinem Wohl schaue. Ich habe vorhin Hunger gehabt. Hier war etwas angeboten und ich habe genommen. Ich habe auch geschaut, dass meine Frau bekam. Ich liebe meine Frau. Und wenn sie Hunger hat, habe ich das Bedürfnis zu spüren. Ihre Bedürfnisse sind meine Bedürfnisse. Wenn sie einsam ist, will ich die Einsamkeit spüren. Wenn sie Not hat, will ich diese Not spüren. Ihre Not ist meine Not, denn wir sind ja eins. Und wenn ich mich im Finger schneide, dann suche ich irgendwo den Verbandskasten, dass ich das zumachen kann, dass es nicht mehr blutet. Wenn sie Verletzung hat, ist es meine Hauptsorge, wie kann ich ihr helfen, dass die Verletzung, dass sie medizinische Versorgung bekommt. Was sind ihre Bedürfnisse, die will ich stillen? Ich habe Bedürfnisse, ich halte Ausschau danach, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Ich will die meiner Frau genauso stillen. In diesem Sinn, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt dann, dass ich Ausschau zu halten habe, was sind die Bedürfnisse von meinem anderen, von dem anderen in meinem Umfeld und wie kann ich diese Bedürfnisse stillen. Die meisten Menschen definieren Liebe nämlich mit einem Gefühl. Wenn ich bitte um eine Definition irgendwo, die meisten Leute strecken und sagen irgendwo, Liebe ist ein Gefühl. Und dann ich kann mich sehr gut erinnern, einmal an einem Gespräch teilgenommen zu haben, wo gefragt wurde, kann man Liebe befehlen? Und da kam die Antwort sofort, nein, Liebe kann man nicht befehlen. Gefühle kann man nicht befehlen, aber Christus hat Liebe befohlen. Liebet deine Nächsten oder liebe deine Nächsten, das ist ein Befehl. Befehlsform. In der Übersetzung sowie im Urtext. Es ist ein Gebot der Liebe. Das heißt dann, Liebe kann befohlen werden, kann zum Gebot gemacht werden, aber dann muss Liebe anders verstanden werden. Liebe biblisch definiert, ich habe es sehr gern, wenn wir Matthäus 5 an dieser Stelle aufschlagen und Liebe besser definieren, als es häufig definiert wird. Liebe wird am häufigsten definiert, wie gesagt, mit dem Gefühl des Empfindens für Leute, die nett sind und gut aussehend. Ihr habt ja unsere kleine blonde Tochter gesehen, wo sie noch kleiner war. Da sind wir irgendwo hingekommen und ihr könnt euch vorstellen, in wenigen Minuten, irgendein kleines Kind, ich bin genauso geprägt, jemand lief mir heute vorbei mit einem kleinen Kind und meine Augen gingen gleich mit. Als Vater, ich interessiere mich für Babys und kleine Kinder. Und wir sitzen irgendwo und eine ältere Frau sieht unsere Tochter und sie liebäugelt sie und sie spricht sie an. Heute Nachmittag waren wir irgendwo in einem Geschäft und eine Frau hat sie gesehen, komm mal her, und ich habe gewusst, kommt gleich Schokolade in den Mund und ich habe recht gehabt. Sie wurde gleich gefüttert. Leute mögen kleine Kinder. Sie sehen nett aus. Sie lachen und kichern, und wenn sie lachen und so, dann lacht man mit, man ist mitgerissen und mitgezogen, man freut sich, und plötzlich stelle ich fest, die alten Omas wollen unsere kleine Tochter auf dem Schoß haben. Liebe ist so definiert von den meisten Menschen. Liebe ist das, was man empfindet für nett aussehende, lachende, kichernde Menschen, die freundlich sind, die mir was Gutes tun, die mir freundlich gesonnen sind. Das ist die Definition von Liebe, die die meisten Leute haben. Aber übrigens, diese Definition ist nicht neu. Sie war zu Jesu Zeiten auch die gängige Definition in der Gesellschaft. Matthäus 5, 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für eine Lohne? Die Antwort ist keinen. Wenn man nur solche Leute liebt, die mir Liebe zeigen, das ist nichts Besonderes, sagte er. Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Heiden ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt dann, wir als Kinder Gottes haben etwas anderes aufzuweisen als die gängige Definition und Praxis der Liebe in der Gesellschaft. Wenn Herr Meier, Herr Schmidt jeden Morgen grüßt mit Handschütteln und Herr Schmidt Herrn Meier auch grüßt mit Handschütteln, dann ist das nichts Besonderes, wenn Sie das sich jeden Tag tun, als Kumpel, Freunde oder Kollegen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute mir die Hand nicht geben wollten, obwohl ich auf sie zugelaufen bin und ihnen die Hand angeboten habe, sie mir nicht gegeben haben. Das haben vielleicht manche von euch erlebt. Das ist eine Seltenheit, glücklicherweise. Das ist eine äußerste Unhöflichkeit. Es ist eine Beleidigung höchsten Ranges und so war es auch gemeint. Aber wenn ich sage, gut, er gibt mir keine Hand, also gebe ich ihm keine Hand. Das ist, wie die Welt reagiert. Tust du mir was Freundliches, dann tue ich dir was Freundliches. Tust du mir was Negatives, dann tue ich dir was Negatives. Oder ich kehre dir den Rücken und lauf weg. Die Hauptsache ist, man bekennt sich nicht zum Lieben in dem Moment. Stattdessen sagt man, gut, du bist für mich abgeschrieben. Wir sind fertig. Ich mache mit dir nichts mehr. Wenn du so bist, dann ist Schluss mit uns. Das ist die häufige Reaktion der Welt. Diese Reaktion gilt überhaupt nicht für Christen. Christus sagte, wir haben eine andere Art, nämlich seine Art von Liebe als Vorbild. Und er liebte, obwohl niemand Liebe zurückgab. Christus lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, Apostelgeschichte 17. Er lässt die Sonne aufgehen über gute und schlechte Menschen. Er lässt seine allgemeine Liebe an alle heran. Er starb für alle in der Welt, weil er alle liebt. Gott bewies seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch in der völligen Ablehnung und Rebellion gegen ihn gelebt haben. Christus starb für uns. Und somit ist auch deutlich zu sehen, Liebe in der Definition von Christus ist ganz anders als die Definition, die wir häufig haben. Liebe in der Welt ist ein Gefühl. Und Gefühle kann man bekanntlicherweise nicht aufpumpen, noch herumdirigieren. Also, wenn ich nichts für dich empfinde, habe ich dich nicht lieb. Aber das ist völlig verkehrt von dem, was Christus gemeint hat. Liebe ist weit mehr als Gefühl. Liebe und Gefühle sind wohl geknüpft. Ich habe tiefe Gefühle und Empfindungen für meine Frau. Sehr viel. Aber sie sind die Auswirkungen von dieser Art von Liebe, die Christus hier meint. Christus sagte, tut Gutes denen, der dir nichts Gutes tut. Und für mich ist ein Barometer, wie meine Liebe ist an meinem Nächsten. Wenn ich zu der Fußwaschungsgeschichte gehe in Johannes 13, und mir die Geschichte nur ein bisschen vergegenwärtige. Jesus sitzt am Tisch mit seinen Jüngern, holt sich einen Besen und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Jesus kommt zu Petrus und es gibt einen Vorfall, also einen Zwischenfall, wo Petrus sich beklagt darüber. Aber ich wundere mich am meisten, dass es keinen Vorfall gegeben hat bei Judas. Stell dir mal vor, du müsstest deinem schlimmsten Feind die Füße waschen. Stell dir mal vor, du wüsstest, diese Person würde in den kommenden Minuten dein Leben ruinieren. Du wüsstest das. Du wüsstest, was er vorhätte im Voraus. Und er sitzt neben deinen besten Freund Johannes und da auf der anderen Seite sitzt Petrus. Und da dazwischen ist ein Judas. Und du wäschst dem Johannes die Füße und dem Petrus die Füße. Also ich sage euch ganz ehrlich, wenn Roger Pugh da gewesen wäre, hätte ich bei Judas eine Starbürste genommen. Aber nicht unser Herr. Unser Herr nahm die Füße von Judas in die Hand und hat ihm die Füße gewaschen mit genauso viel Freundlichkeit, mit genauso viel Sorgfalt und Hingabe wie bei seinem besten Freund Johannes, seinem besten Freund Petrus. Stell dir das mal vor. Wie ist es dann mit deinem schlimmsten Feind, der am schlimmsten steht? Könntest du dem oder der genauso gut und freundlich die Füße waschen wie bei deinem besten Freund oder bei deiner besten Freundin? Das ist mein Barometer. So messe ich mich, wie ich in meiner Liebe bin für die Leute, die mir am unsympathischsten sind. Liebe ist das, was ich gebe, wo es am meisten benötigt wird. Wo ist Licht am meisten benötigt? Da, wo es am dunkelsten ist. Tagsüber hat man hier drin kaum das Licht an. Oh, vielleicht ab und zu. Aber abends immer, wenn Leute drin sind. Man braucht Licht, wenn es dunkel ist. Wann braucht man Liebe? Wenn das Gegenteil vorhanden ist, nämlich wenn Hass und Ablehnung, wenn Widerwillen, wenn Rebellion da ist. Da braucht man Liebe am stärksten. Wo war der Hass und die Ablehnung gegen Gott am stärksten? Am Kreuz. Da war der Teufel mit all seinen Engeln und die ganze versammelte Masse der Menschheit vollgeladen mit Hass gegen Christus aufgeballt und die Liebe gewann. Liebe ist stärker als der Hass und Liebe scheint am deutlichsten vor dem Hintergrund von dem Gegenteil von Liebe, nämlich vor dem Gegenteil von Hass. Liebe scheint und leuchtet am deutlichsten, wo Hass und Rebellion am stärksten sind. Denn da muss man am meisten vergeben und da muss man am meisten dienen. Da muss man am meisten echt freundlich sein und nicht sich freundlich geben und tun, sondern echt freundlich sein mit einer anderen Hilfsquelle. Das habe ich nicht in mir. Nun, das ist die göttliche Liebe, die stärker ist. Das ist Gottes Definition von der Liebe, die für die Familie gilt. Und jetzt zurück zum Anfang. In unserem ersten Jahr, als wir in Singen waren, Singen am Hohentwiel, habe ich auch in einer Gemeinde dort dienen können, in der Jugendgruppe, und habe in Gesprächen mit Jugendlichen ein bisschen über die Problematik in manchen deutschen Familien lernen können. Ich habe es nicht begriffen, ich habe es nicht verstanden, aber ich habe gehört. Und dann kamen wir nach Stuttgart. Und dann begann ich mehr und mehr Tragödie nach Tragödie nach Tragödie in der Familie zu hören, in den Berichten, die mir gesagt wurden, in Seelsorgegesprächen. Und allmählich sagte ich mir, ich lebe im deutschen Dschungel, im Betondschungel von Deutschland, nicht wo es Bäume gibt, wo die Menschen sich unmenschlich benehmen, sondern wo es Hochhäuser gibt, wo die Menschen sich unmenschlich benehmen, wo die Not in den Familien so groß ist. 1980 läutete das Telefon und ein Mädchen an der Strippe sagte, du, ich bin drauf und dran, mir das Leben zu nehmen. Heute Abend. Ich suche Hilfe. Ich habe schon sehr viel Kontakt mit Selbstmordgefährdeten gehabt. Es war in einer Zeit in der Seelsorge in der Gemeinde, wo das fast einmal pro Woche vorkam, mindestens einmal im Monat im Dienst in der Gemeinde. Und somit habe ich gesagt, du komm gleich, wenn du kannst. Und sie sagte, ich kann. Eine Stunde später war sie bei uns im Wohnzimmer. Und ich sagte, du, als ich dann einfach ein zerrüttetes Leben vor mir hörte und sah, habe ich eine Frage gestellt. Ich sagte, hat dein Vater dir je gesagt, dass er dich liebt? Nein. Nein, diese Worte habe ich nie gehört. Hat dein Vater deiner Mutter je gezeigt, dass er sie liebte, indem er ihr einen Kuss gab? Indem ihr sie umarmte oder sonst irgendeine Freundlichkeit und eine Zärtlichkeit zeigte in eurem Beisein. Nein, nein, das habe ich nie gesehen. Das war das erste Mal, etwa 1980. Oh, ich habe seither diese Frage unzählige Mal gestellt. Und leider, die häufigsten Antworten sind identisch mit ihren Antworten. Auf einer Bibelschule. Ein junges Mädchen fragte nach Zeit für Gespräch und in einer Pause haben wir uns gefunden in einem Aufenthaltsraum. Ich stellte, sie war sehr verunsichert und ich stellte die Frage, hat dein Vater dich dir je gesagt, dass er dich liebt? Nein. Hat er dich je umarmt? Ich denke schon, wahrscheinlich. Meine Mutter sagte, wo ich ganz klein war, hat er mich einmal im Arm getragen. Und einmal fuhr ich zu den Großeltern und als ich zurückkam, haben meine Eltern mich abgeholt am Bahnhof und mein Vater reichte in den Zugwaggon und hat mich aufgehoben und auf den Bahnsteig gestellt. Das war das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann, dass mein Vater mich berührt hat. Das war häufig. Solche Antworten. Ich habe innerlich bitterlich geweint mit diesem Mädchen und dann sprach ich über die Vergebung Jesu. Ich sagte, 1985 habe ich das erste Mal öffentlich darüber gesprochen. Und zwar auf einer Tagung im Schwarzwald. Und auf dieser Tagung habe ich das erste Mal diese Problematik vor einer solchen Gruppe von meinen Freunden in Deutschland angeschnitten. Sie waren die meisten von ihnen tätig in der Gemeindearbeit, Leiter von Gemeinden oder so. Habe ich dieses Phänomen erwähnt. Ich war überhaupt nicht vorbereitet auf das, was kommen würde. Etwa ein zweistündiges Gespräch resultierte von diesem kurzen Erwähnen, von diesem, was ich beobachtet hatte, von Hunderten von Gesprächen. Kurze Zeit darauf war ich in Ohio. Wir waren im Reisedienst in einer Gemeinde in Akron, Ohio. Am Sonntagabend war ich im Gottesdienst. Und ich erwähnte, um Gebet für Erweckung in Deutschland zu motivieren, erwähnte ich dieses Phänomen. Ich sagte, Leute, betet für Deutschland, dass der Herr eine Erweckung geben möchte von der göttlichen Liebe in der Familie. Und ich erwähnte diese genannten Fälle und ein paar andere Dinge. Ein Mann kam auf mich zu, anschließend nach der Stunde weinend. Und er sagte, Roger, heute Abend hast du von meiner Frau gesprochen. Sie ist von der deutschsprachigen Schweiz. Sie wurde vor 3 Wochen operiert an Krebs. Ihr Vater hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben umarmt, kurz bevor sie in den Operationssaal ging. Eine Woche später war ich in Ashland, Ohio, eine Stadt mit 20.000. Ein Mann kam auf mich zu nach dem Gottesdienst, nachdem ich noch einmal dieses Phänomen erwähnt habe. Und er sagte, Roger, ich heiße David Schwarzwalder. Vierte Generation Deutsch-Amerikaner, kann kein Deutsch. Und er sagte, als du den kritisierenden, nörgelnden deutschen Vater erwähnt hast, der ständig durch Kritik versucht zu motivieren, der nicht berührt und keine Zärtlichkeit zeigt, der hart ist, es ist, als ob du meinen Vater 10 Jahre lang gekannt hättest. Du hast ihn beschrieben, als ob du ihn gekannt hättest. Ich war nicht vorbereitet auf diese Information. Vierte Generation Deutsch-Amerikaner. Und er sagte, er ist ein Muster, ein Bild, ein Abbild von seinem Vater, der ein Abbild ist von seinem Großvater. Und da habe ich plötzlich begonnen zu denken. Ich habe gedacht, Herr, das ist kein neues Phänomen. Das geht über Generationen. Ich ging von Gemeinde zu Gemeinde. Ausgewanderte Deutsche kamen auf mich zu, überströmt von Tränen und haben gesagt, du, ich bin deswegen ausgewandert, ich möchte nie wieder zurück. Und innerlich habe ich bitterlich geweint, weil ich dachte, es ist eine große Not, die auch sie sehen. Ich kam zurück. In meinem Herzen habe ich gesagt, Herr, und wenn ich die Gelegenheit habe, zu irgendeiner neuen Gruppe zu kommen, will ich, wo ich auch hinkommen möchte in Deutschland, will ich über dieses Problem sprechen. Ich möchte das Problem ansprechen. Und zwar, ich begann in der Gemeinde in Stuttgart. Nach der Predigt in Stuttgart kam ein junger Mann auf mich zu und er sagte, du, ich muss einen Termin mit dir haben. Und anschließend, als wir dann miteinander sprechen konnten, sagte er, als du erwähnt hattest von Berührung zwischen den Eltern, habe ich begonnen zu denken. Ich kann mich nur einmal erinnern, dass mein Vater meine Mutter berührt hatte, als er seine Hand auf ihre Hand legte in ihrem Sarg. Und wir haben beide bitterlich geweint miteinander. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Geschichte nach Geschichte nach Geschichte nach Geschichte nach Geschichte. Von überall leider das gleiche Phänomen. Als ich in Starnberg sein durfte, das war dann über Silvester 85, habe ich dort in Starnberg auf der Wort des Lebens Freizeit davon gesprochen. Und ein Mann, ein älterer Herr von der Starnberger Gemeinde, kam auf mich zu und er sagte: Bruder Pugh, ich darf Ihnen vielleicht noch etwas dazu sagen, was Sie nicht wissen können, weil Sie jünger sind und vom Ausland herkommen. Er sagte: Ich komme aus einer militaristischen Familie. 5 meiner Onkel sind gefallen im Zweiten Weltkrieg als Offiziere. Seit meiner Kindheit wurde es uns eingeschärft als Jungs. Männer weinen nicht. Männer zeigen kein Gefühl. Männer sind hart wie Kruppstahl. Männer zeigen kein Empfinden für irgendetwas. Er sagte: Das habe ich seit meiner Kindheit gehört. Und ich habe dann begonnen zu sehen, es wurde gesagt und gesagt, und zwar über Generationen, dass Männer hart seien, sodass viele Leute denken, das sei normal. Es ist überhaupt nicht so, als ob die Väter ihre Kinder nicht lieben. Im Gegenteil. Die Väter haben die Kinder lieb, aber die Kinder wissen das nicht, weil die Väter das nicht übertragen können. In den meisten Fällen ist dieses Phänomen eine Tragik und die Folgen sind noch tragischer. Ich bin mir ganz im Klaren, wo ich bin. Ich bin in der gefährdeten Hilfe. Ich war 4 Monate in Deutschland oder in Europa mit dem Teen Team 1962. Dann flog ich alleine zurück nach Berlin für 7 Monate. Mit voller Unterstützung meiner Eltern. Ich war 19 Jahre alt. Meine Eltern haben gesagt: Roger, du triffst die Entscheidung und wir stehen hinter dir. Und welche Eltern sagen das mal? Triff du die Entscheidung, wir stellen uns hinter dir. Allerhand. Mit 19 Jahren. Ich habe gesagt: Ich verstehe, der Herr will mich in Berlin haben. Wir haben dann miteinander etwas gegessen vor der Zugabfahrt. Sie brachte mich dann zum Zug und ich stieg in den Zug. Und ich wusste, es ist jetzt 12 Monate, bis ich meine Eltern wieder sehe. Und dann überkam es mich, wie viel diese Eltern gut gesinnt waren, mir gegenüber, wie viel sie das Wohl von meinem Leben im Auge hatten. Und dann habe ich gedacht: Du Depp, dass du überhaupt gegen diese 2 Menschen etwas hast. Und ich musste irgendwo eine ruhige Stelle im Zug finden. Ich habe eine 30 Minuten lang nur geweint, aus Dankbarkeit für meine Eltern. Und an dem Abend habe ich ihnen vergeben. Ich habe gesagt: Ich denke nicht mehr dran, an die Fehler, die sie gemacht haben. Ich habe vergeben. Ich habe gesagt: Herr, und all das, was war, das Einzige, was ich im Auge habe jetzt mit diesen Eltern, ist, sie zu ehren und ihnen zu lieben, ihnen Liebe zu zeigen, ihnen Freude zu machen. Ich bin so dankbar für diese Eltern. Unvollkommene Menschen, aber ich sag dir, fantastische Menschen in meinen Augen. Und heute Abend, wenn du zurückblickst auf manche Unvollkommenheiten, es kann sein, dass dein Vater nicht bei weitem so fair war als mein. Ich habe einen sehr fairen Vater. Ich habe nie Schläge bekommen, die ich nicht verdient habe. Im Gegenteil, ich habe zu wenig Schläge bekommen. Ich habe mehr verdient. Weit mehr verdient, als ich bekam. Meine Eltern haben mit einer Weisheit uns erzogen, die ich bestaune bis heute. Ich bin so dankbar für diese Menschen. Es kann sein, dass dein Vater eben dich misshandelt hat, dich nicht rechtmäßig erzogen hat, sondern eher geprügelt und verprügelt hat, sodass du mit Bitterkeit heute Abend zurückschaust. Da ist der Säure, der läuft schon in deinem Bauchbereich. Gerade jetzt nur im Drandenken an deinen Vater und an deine Mutter, wie sie auf dich losgegangen ist, wie sie beschimpft haben oder was weiß ich. Wenn das der Fall ist, heute Abend, vergib. Auf der Stelle, vergib. Herr, ich vergebe. Um deinetwillen vergebe ich. Weil du mir vergeben hast in Christus, gebe ich diese Vergebung weiter. Aus der Quelle deiner Vergebung nehme ich und gebe es weiter. Vergib. Vergib voll, vergib ganz, vergib restlos. Und versuche nicht mehr in Rechenschaft zu ziehen für das, was sie falsch gemacht haben. Vergib voll. Da kommt Befreiung.
fantastische Lösung und Befreiung. Dann bist du frei zu tun, was dieses Mädchen in der Gemeinde getan hatte, wo sie dann 4 Monate später auf mich zukam mit strahlendem Gesicht und sagte, Roger, ich hab's getan. Und ich wusste, was sie meinte. Sie hat ihren Vater umarmt. Sie hat ihm einen Kuss gegeben. Sie hat ihm gesagt, dass sie ihn liebt. Und sie sagte, Roger, unsere Beziehung ist völlig neu. Völlig anders. Er ist noch nicht gläubig. Aber die Gläubige geht auf den Ungläubigen, so wie Christus auf eine rebellierende Welt zukam. Der Liebende kam auf die Nicht-Geliebte und Nicht-Liebende. Christus liebte durch dieses Mädchen ihren Vater. Und Christus will in deiner Familie lieben, durch dich und durch mich. Er will, dass du gerade da, wo es vielleicht am schwersten ist, für den einen oder für den anderen, für die eine oder für die andere, gerade da, wo es am schwersten ist, in deinem Jerusalem, das du liebst. Ich habe über dieses Thema in Ohio gesprochen im vergangenen Oktober. Und ich habe mehrmals schon auf Bibelschulen gesagt, als ich darüber gesprochen habe, ich bin überzeugt davon, dass kein junger Mann für den Dienst in einer Gemeinde tauglich ist, wenn er seinem Vater nicht zeigen kann, in einer freundlichen, aufrichtigen, ehrlichen Weise, dass er ihn liebt. Wie soll er in der Gemeinde Jesu ein Vorsteher sein, wenn der Hauptbefehl von Christus Liebe ist, wenn er seinem Vater nicht zeigen kann, dass er ihn liebt? In Ohio, als ich davon sprach, im letzten Herbst, kam ein Mann, der ist 60 oder so, auf mich zu und er sagte, Roger, du hast heute gesagt, dass ich disqualifiziert bin für den Dienst in der Gemeinde. Er leitet nämlich eine Gemeinde. Er sagte, mein Vater ist 90. Ich kann ihn nicht leiden. Und ich habe eigentlich die Kindheit von diesem Mann beschrieben durch den kritischen Vater, der nicht liebt und der unfreundlich ist. Er sagte, ich habe keine Empfindungen für meinen Vater. Er wohnt bei uns im Hause, weil er 90 ist. Aber diesen Mann kann ich nicht leiden. Und er sagte, du hast heute gesagt, was mein Hauptproblem ist in der Leitung der Gemeinde. Weißt du, was das Problem ist? Nämlich einer in der Gemeinde benimmt sich, wie der Vater sich früher benommen hat. Und wenn das Problem mit dem Vater nicht gelöst wurde und man auf den Vater zugehen kann mit vergebender, tragender, dienender Liebe, der sich benimmt wie der Vater, wird behandelt, genauso schäbig wie der Vater behandelt wird. Wenn das Problem mit dem Vater nicht gelöst. Wenn man gelernt hat, den Vater zu lieben, hat man auch Liebe geübt für Leute, die sich schwierig benehmen. Menschen, die keine Liebe erfahren haben, sind nämlich schwer zu lieben. Es ist nicht leicht zu lieben, Leute, die nicht geliebt wurden. Sie haben Eigenschaften und Tücken und Macken. Also sie sind wirklich schwer zu ertragen manchmal. Sie rufen, so wie es mal ist im Dienst, manchmal rufen sie um 2 Uhr morgens an. Eine Frau rief um 4 Uhr morgens an und wollte eine Stunde am Telefon schwätzen. Ich habe gedacht, weiß sie nicht, wie viel Uhr es ist. Oh. Sie denken nur an sich, ich habe jetzt ein Problem. Egoistisch, nur an sich. Nun, wir haben versucht zu dienen. Menschen, die kompliziert sind, sind nicht leicht zu lieben. Aber genau die Menschen zu lieben, ist die Hauptaufgabe, die wir haben. Wenn die in der Familie sind, fang da an. Gerade da, wo es am schwierigsten ist. Gerade da, wo unsere Aufgabe am glaubwürdigsten erscheint, wenn wir beginnen zu lieben. Was ist dann wohl mit meiner Tochter geschehen? Ich glaube meine Augen nicht. Sie kommt nach Hause und sie erledigt die Aufgaben, über die ich gebettelt habe, jetzt diesen Monat. Sie erledigt sie mit einer Freude. Also da verstehe ich die Welt nicht mehr. Was ist in sie hineingefahren? Nämlich die Liebe Christi. Der Junge, der kommt freundlich auf mich zu und fragt, Vater, was kann ich tun, um dir zu helfen? Diese Worte hat er noch nie in den Mund genommen. Woher kommen dann diese Worte, ich will dir helfen, ich will dir dienen? Also, da ist er baff, da steht er da und er denkt, ja, was ist da los? Und das ist die Liebe Christi, die durch uns wirkt. Nicht, weil es leicht vorkommt, sondern weil es unsere Aufgabe ist in der Familie. Wenn du an die Ehe denkst, Vielleicht bist du befreundet oder seid ihr verlobt. Ich weiß es nicht. Wir werden uns kennenlernen in diesen Tagen. Fast kaum jemand kennt sich gegenseitig, aber wir lernen uns kennen. Wenn du heute Abend verliebt oder verlobt bist, aber noch Schwierigkeiten hast, deinen Eltern zu zeigen, wie sehr du sie liebst, freundlich und aufrichtig mit der freundlichen Liebe Jesu, garantiert wirst du Probleme haben an der Beziehung mit dem Verlobten oder mit der Verlobten. Garantiert. Denn er braucht sich nur zu benehmen, wie der Elternteil, mit dem das Problem noch nicht gelöst ist. Sie braucht sich nur zu benehmen, wie der Elternteil, mit dem das Problem noch nicht gelöst ist. Und da gut Nacht. Da kommt alles hoch. Es ist nämlich das Problem in uns Menschen, wenn wir etwas unterdrücken und nicht lösen durch Vergebung und dann Dienst der Freundlichkeit, dann staut sich das auf in uns und es braucht nur ein bisschen von der Oberfläche weggekratzt zu werden, und da ist das ganze Gift schon da. Paulus sagte das, wie das aussehen kann, und das ist der Grund, warum ich das sagte, in Römer 12. In Römerbrief Kapitel 12, Vers 19, Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebet Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Hunger, Speise und Trank, Hunger oder Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse unseres Leibes. Und Christus sagte hier, oder Paulus sagte durch die Inspiration des Heiligen Geistes, wenn du einen Feind hast, entdecke sein Grundbedürfnis und stille dieses Grundbedürfnis. Was ist sein Grundbedürfnis? Geh drauf los und versuche es zu stillen. Jemand fragte mich, ja, wie soll ich umgehen mit der Sprachlehrerin, die ich habe? Wir haben andere Amerikaner im Team. Die Sprachlehrerin hat eben ein bisschen heftig gesprochen und es war sehr schwierig, und ich sagte, das Beste ist, du kaufst ein paar Blumen und nimmst dieser Sprachlehrerin die Blumen. Tu Gutes, back jemandem einen Kuchen, kehr ihm das Treppenhaus. Wenn im Schwabenland hat man Kehrwoche, also das im Norden hat man das, glaube ich, nicht so sehr, aber im Schwabenland, die Schwaben kehren immer und alles. Und kehr jemandem die Treppe, wasch jemandem das Auto, mähe jemandem den Rasen. Tu jemandem einen Dienst der Liebe, um zu zeigen, sie sind dir wichtig. Tu etwas, was unter Beweis stellt, dass du die Person achtest, um Jesu willen. Ein Dienst der Liebe. Was ist ein Grundbedürfnis? Studiere die Person ein bisschen. Was ist ein Grundbedürfnis? Eine ältere Person, meinetwegen eine Nachbarin, die sehr quengelig ist und mit der es sehr schwer ist, auszukommen. Und du stellst fest, sie ist einsam. Ihr Bedürfnis ist Gespräch. Geh mal hin, opfere 2 Stunden. Schalt mal den Glotzkasten aus und opfere 2 Stunden, indem du 2 Ohren gibst und 50 Fragen oder 100 und lass sie von der Vergangenheit erzählen. Sie braucht jemand. Und ich garantiere, plötzlich kommt ihr Verständnis entgegen, weil sie merken, jemand gibt mir etwas, was ich dringend brauche. Wir sind in einer vereinsamten Welt. Ich fuhr Streife mit einem Polizisten unserer Gemeinde vor wenigen Wochen, als ich zu seiner Wachstelle kam. Es war 21:30 abends. Ich war mit ihm dann 4 oder 5 Stunden oder so. Als ich ankam, hat er mir ein Buch vorgelegt. Er sagte, ich weiß es nicht, wie du Dinge vertragen kannst, aber hier sind ein paar Bilder von den Dingen, die wir tun, Dinge, die wir erleben. Und ein Bild war von einem Mann, der ein Jahr lang in seiner Wohnung tot lag. Die Leiche, Pfarrbild, grausam. Es kommt häufig vor, unserer vereinsamten Welt. Niemand kümmert sich um den Nächsten. Leute brauchen dich, gerade dich, Jesu Liebe durch dich. Deine Familie, deine Oma, deine Eltern brauchen dich, gerade die Liebe Jesu durch dich, ausgelebt in einer praktischen Art und Weise. Ich bin drauf und dran, mir einen Titel zu überlegen. Vielleicht schreibe ich doch als Ausländer, könnte ich das tun ohne Problem. Ich habe mir einen Titel ausgedacht für ein Buch oder ein Büchlein. I love Germany. Das tue ich von Herzen. Ich wurde neulich gefragt, ja, Roger, wo kam diese Liebe her? Die Frage ist leicht zu beantworten. Ich habe dafür gebetet. Herr, schenke mir Liebe ins Herz für dieses Volk. Und er hat sie geschenkt und sie geht nicht weg. Und das ist ein Problem für unsere Zukunft, denn wenn wir weggehen, ich weiß es nicht, was mit dieser Liebe passieren soll, die ich im Herzen trage für das Volk, in dem und unter dem wir so lange gelebt haben. Ein zweites, das erwähne ich hier kurz zum Schluss, habe ich entdeckt. Viele einzelne Leute in Deutschland haben wenig Liebe in der Familie erfahren, vielleicht auch gerade du. Aber weil wir so lange hier sind und auch die Sprache können, ich weiß, was es bedeutet, dass Deutschland ein ungeliebtes Volk ist. Meine eigene Tante sagte zu meiner Mutter, wenn Roger nach Deutschland geht, hast du ihn umsonst erzogen. Ich weiß, dass ich besser behandelt werde in der Schweiz, wenn ich Englisch rede, als Deutsch. In Frankreich werde ich besser behandelt, wenn ich Englisch rede, als Deutsch. In Holland werde ich besser behandelt, wenn ich Englisch rede, als Deutsch. Ich kenne euer Problem durch eigene Erfahrung. Die Vergangenheit ist da. Die habe ich auch selber erfahren, obwohl ich kein Deutscher bin. Deutschland ist ein noch leider ungeliebtes Volk von manchen um euch. Und als ich das Problem ansprach, es war 1982, da habe ich einen jungen Mann aus Pforzheim mit nach USA genommen für Reisedienst. Er traf uns in Kalifornien. Wir waren in Kalifornien, wir waren bei meinen Eltern in Washington im Nordwesten. Dann waren wir schließlich bei meiner Schwester in Ohio. Am Samstagabend kamen wir ins Gespräch und ich sagte, du, ich bin jetzt, ich denke es war 13 Jahre damals, fast 13 Jahre in Deutschland oder 14. Und ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass jemand sagt, ich habe Deutschland lieb. Wir sprachen gut eine Stunde oder eineinhalb Stunden über dieses Thema allein. Nachher, es war weit nach Mitternacht, bevor wir das Licht ausgeschaltet haben oder bevor wir endlich mal Gute Nacht gesagt haben. Meine Frau war nämlich mit den Kindern zurückgeflogen nach Deutschland und wir waren noch einige Wochen alleine zusammen in den Gemeinden. Am nächsten Tag nach dem Gottesdienst war ein gemeinsames Essen und nach dem gemeinsamen Essen eine Frage-Antwort-Stunde. Leute wollten ein bisschen erfahren über unseren Dienst und über Deutschland. Eine Frage kam über Deutschland und ich sagte zu meinem Freund, du steh mal auf, beantworte du die Frage. Er konnte gut Englisch. Und er stand auf und er sagte, ich müsste zigtausend Kilometer über einen großen Teich kommen, um zu lernen, mein Land zu lieben. Ich habe mich abgewendet und geweint vor Freude. Es war das erste Mal, wo ich jemand hörte, der sagte, ich liebe mein Land, Deutschland. Und zwar nicht mit einer nationalsozialistischen Liebe, das meine ich nicht, sondern mit einer geistlichen Liebe. Ich bin dankbar, dass ich Deutsch bin. Ich bin dankbar für meine Herkunft. Ich bin dankbar für das, was das Land mir gegeben hat. Du, genauso wenig wie ich, du kannst deine Herkunft nicht leugnen, du kannst es nicht ändern. Jemand sagte zu mir einmal, oh, du bist Amerikaner. Ich kann dafür nichts und auch dagegen nichts. Ich bin's. Ich bin da geboren, ich habe meinen Geburtsort nicht gewählt und genauso wenig du. Wir sind, was wir sind, weil Gott einen Plan hat und hatte. Leugne nicht, wer du bist, sei dankbar dafür. Und weißt du, der Fleck, der in der jüngsten Vergangenheit Deutschlands ist, das muss auch verarbeitet werden. Vergib, wo das notwendig ist. Ich habe auch einen Flecken in der Vergangenheit, manche große Flecken in der Vergangenheit meines eigenen Heimatlandes. Ich bin auf einem Indianerreservat groß geworden. Ich weiß um den Missbrauch der Indianer. Etwa die Hälfte meiner Schulklasse stand aus Indianern. Amerikanischer Sorte, nicht wie, Daniel vorhin. Ich weiß, was das bedeutet, mit einer Geschichte aufgewachsen zu sein. Aber man verarbeitet die Geschichte und man sagt, Herr, ich vergebe und um deinen Willen fange ich an zu lieben. Wie kann man, wenn man das eigene Volk nicht liebt, wie kann man beginnen, an die Weltmission zu denken? Liebe dein eigenes Land um Jesu Willen. Liebe dein eigenes Land als ein von Gott gewolltes Land und Volk, als ein von Gott begabtes Land und Volk mit einer Geschichte, die wohl Höhe und Tiefpunkten hat, aber sei dankbar für das, was du bist. Vergib, wo es notwendig ist, für die Vergangenheit. Ich bin dankbar für meine Herkunft, sie ist nicht vollkommen. Amerika ist nicht der Himmel. Bei weitem nicht. Und wir freuen uns nicht unbedingt, wieder zurückzugehen, muss ich sagen. Wir würden am liebsten hier bleiben. Wir gehen, weil es einen Auftrag gibt, zu erfüllen. Aber wir würden ganz ehrlich gesagt am liebsten hier bleiben. Es wird nicht leicht sein, diese Umstellung zu machen. Aber wir machen sie, weil es ein Auftrag ist. Aber bitte vom Herrn, bitte den Herrn um eine Liebe für dein Volk, um eine brennende, eifrige, evangelisierende Liebe für dein Volk, eine Dankbarkeit für das, was du bist. Und beginne zu missionieren, eifrig im eigenen Volk, um Jesu Willen. Ich wurde neulich gefragt, wie ich sagte vorhin, wie kannst du, oder woher kam deine Liebe für Deutschland? Und ich habe gesagt, ich habe dafür gebetet. Es war nicht immer leicht, hier zu sein. Und wird es auch nicht bleiben. Im Englischen gibt es einen Spruch über die Deutschen. The stubborn Germans. Die sturen Deutschen. Sturheit existiert wohl. Aber wisst ihr, was ich entdeckt habe? Sturheit unter der Leitung des Heiligen Geistes ist Entschlossenheit für Gottes Sache. Du, das ist fabelhaft. Wenn ein Sturer verwandelt werden kann vom Geist Gottes, das gibt was Herrliches. Der hält durch und wenn es dick und dünn kommt, er hält durch. Preist den Herrn für Entschlossenheit. Sturheit ist nicht so gut, aber Entschlossenheit, geführt vom Geist Gottes. Lass das, was du bist, bewohnt und beherrscht werden vom Geist Gottes und sei dankbar dafür. Und lass der Herr dich in Brand setzen für seine Sache. Für seine Sache in der deutschen Familie. Ich bete um eine Erweckung der christusähnlichen Liebe in der Familie. Und heute Abend weiß ich nicht nur, dass ihr hier seid, eine Kassette ist hier und die wird irgendwo hinkommen. Ich habe Leute kennengelernt, die Kassetten gehört haben. Vielleicht haben manche von euch diese Predigt schon mal gehört. Leute haben von der Kassette irgendwo gehört und haben es weitergereicht, wurde weiterkopiert. Ich habe mir vorgenommen, 85, und ich beginne darüber zu predigen. Und wenn es ein One-Man-Campaign ist, ich mache, was ich kann, um Jesu Willen, dass es sich ändert in der deutschen Familie. Ich sehe etwas als Außenseiter, was mich bedrückt. Aber ich sehe, was mich am meisten erfreut, ist das, was Gott tut. Der junge Mann, der die Leitung der Gemeinde in Stuttgart übernahm, 1987, als er in die Gemeinde kam, 83, da habe ich mich erinnern können, der war manchmal stur und hart und da war dies und mal das. Und wir haben miteinander gesprochen, 85 Sommer. Wir haben einen zweistündigen Spaziergang gemacht. Und auf diesem Spaziergang habe ich gesagt, du, hat dein Vater dir je gesagt, dass er dich liebt? Er sagte, ja, einmal. Es war am Ende von einem erhitzten Telefongespräch, wo er gesagt hatte, du und vergess nicht, wir haben dich lieb. Hat's draufgelegt, Hörer draufgeschmissen. Nun, es kam nicht mit der Zärtlichkeit raus, die man sich erwünschen würde und nicht sehr glaubwürdig in der Freundlichkeit vom Vater. Aber wisst ihr, was passierte? Wenige Monate später Wochen vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, Monate war es dann, habe ich gesehen, der Vater kommt zum Gottesdienst. Die Eltern sind gläubig. Er sieht seinen Vater kommen. Er begegnet ihm kurz innerhalb der Tür und umarmt seinen Vater. Aber der größte Wunder ist, neulich waren seine Eltern wieder da, vor vielleicht 3-4 Wochen, und sein Vater umarmte mich. Was kann Gott tun? Sein Vater kam auf mich zu und er sagte, Roger, ich freue mich, dass du da bist. Du, das ist die besiegende Liebe Jesu. Es ist größer als jede Form der Hass und jede Form der Ablehnung. Gottes Liebe ist größer und er will in deine und meine Familie hinein und er will mit dir beginnen, auch heute Abend. Das, was du eventuell machen musst, ist zunächst einmal vergeben. Ich weiß es nicht, was deine Not ist. Ich kann es nicht vermuten und kann es auch nicht ahnen. Ich kann von den Gesichtern nichts ablesen und es ist gut so. Aber wenn du weißt, du musst vergeben, vergib heute Abend. Wenn du heute ein bisschen Stille brauchst, irgendwo draußen oder in deinem Zimmer oder irgendwo, finde einen Platz, wo du ganz alleine sein kannst mit deiner Bibel und bete und vergebe. Eventuell könntest du heute Abend anrufen oder vielleicht diese Tage eine Karte schreiben oder wenn du zurückkommst, planen, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, Vater, ich hab dich lieb, Mutter, ich hab dich lieb. Um Jesu Willen, beginne in der Familie, in der du aufgewachsen bist, diese freundliche, tragende, vergebende, dienende Liebe Jesu zu zeigen. I love you very much. Ich bin hier, weil ich euch liebe, um Jesu Willen. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, die Stunde ist spät, aber wir sind dir so dankbar, dass wir hier sein konnten und können und bitten dich, dass du uns nicht nur in dieser Stunde begegnest, sondern in den darauf folgenden, und dass wir sehen, wie eine biblische christliche Ehe und Familie funktionieren kann und soll. Und dass wir tatsächlich ein Stück Himmel auf Erden erleben in unseren Familien. Danke für das, was du vorhast in diesen 2 oder 3 Tagen und für das, was du tun wirst. Danke, dass wir damit rechnen dürfen durch deinen Geist. Herr, wir bitten um Erweckung in Deutschland. Um deinetwillen lass in unseren Gemeinden die Erweckung der geistlichen, biblischen, christlichen Liebe geschehen. Ich bitte dich im Namen Jesu, tu dies zu deiner Ehre und deiner Verherrlichung allein.